Zeiten, da kommt mein Persönlichkeitsprofil durch. Und es ist einerseits faszinierend, mich selber zu beobachten, andererseits zu sehen, wie ich solche Situationen verarbeite. Vor allem, wenn unerwartet Stress aufkommt. Ich habe gestern schon begonnen mit dem vergangenen Wochenende, wo hier durch die Unwetter und einzelne Rückmeldungen so eine ungewohnte Stimmung aufkam und dann gestern auch noch die Nachricht, dass eine zwar nicht sehr nah, aber eine Bekannte mit 52 nach schwerer Krankheit verstorben ist, verschieben sich dann kurzfristig sehr schnell die Blickwinkel auf etliche Fragestellungen, die ich so in dem Podcast diskutiere. Und in solchen Phasen kommt, deswegen habe ich am Anfang gesagt, deswegen mein Persönlichkeitsprofil durch, weil es eben abhängig von den unterschiedlichen Persönlichkeiten, es durchaus Menschen gibt, die in so einer Phase sich zurückziehen und diese Stresssituation damit verarbeiten, dass sie alleine sind. Und ja, wenn ich mich selber von außen beobachte, dann merke ich, dass ich zu jenen gehöre, die Stresssituationen mit Aktivität, mit Kommunikation, mit der Extrovertiertheit bearbeiten und behandeln. Und vielleicht hat mich diese Nachricht gestern auch mehr getroffen, weil das genau im Sommer kommt. Ich selber habe vor vielen Jahren genau im Sommer sowohl die Diagnose als auch dann die Operationen auch gehabt. Und ja, das ist so ein Flashback. Und die aktuellen Fragestellungen helfen, weil ich mich irgendwie so über diese Situation, ich merke selber, hinweg quatschen kann. Und je länger ich rede, umso mehr kommt irgendwie wieder Step-by-Step-Gang rein in den Tag. Ja, und irgendwann, es werden Tage vergehen, kommt dann die quasi Normalität wieder zurück. Es ist interessant zu sehen, wie sehr wir aufs Überleben getrimmt sind und egal was daherkommt, wir sehr, sehr schnell uns anpassen. Ich habe gestern mit der Fragestellung nach dem richtigen Beruf aufgehört, also mittendrin, und würde gerne auch das jetzt einfach dort wieder fortsetzen. Gerade also bei jüngeren Menschen merke ich, dass sie heute viel, viel offener dafür sind, dass sie parallel an mehreren Projekten arbeiten. Vor Jahren haben wir schon darüber gesprochen, dass die nächsten Generationen nicht mehr nur in einer Anstellung, nur mehr in einem Job gefangen sein werden und damit recht wenig Möglichkeiten haben, auch zeitweilig ihren Fokus woanders hinzulenken, sondern sie müssen in einer Geschichte drin bleiben. Die nächsten Generationen werden also parallel mehrere Projekte in der Lage sein, zu managen, zu betreuen. Auch teilweise gar nicht angestellt im herkömmlichen Sinn, sondern als Know-how-Zuträger zu arbeiten. Und das hat auch eben auch diese Vorteile, dass man nicht in einem Bereich komplett in der Sackgasse feststeckt. Was ich nur sagen kann, ist, dass der erste Beruf meist ja nicht das ist, wo man wirklich bleibt. Deswegen können Jugendliche das ganz entspannt angehen. Dieser erste Berufswunsch ergibt sich sehr, sehr oft aus den aktuellen Zeitumständen, aus den aktuellen Rahmenbedingungen. Es kann sein, dass aktuell irgendwelche Krisen aufkommen, die dann verhindern, dass bestimmte Berufe ergriffen werden können, weil dort eben in dem aktuellen Zeitfenster keine Nachfrage ist, kein Bedarf herrscht. Und dann kann man noch so sehr davon träumen, in diesem Beruf eben gut sein zu wollen. Das wird für eine bestimmte Zeit eben nicht funktionieren. Was man als junger Mensch auf jeden Fall auch machen sollte, aus meiner Sicht, das ist meine Empfehlung, die Menschen zu beobachten, die in den jeweiligen Bereichen schon gearbeitet haben, wo man selber hin will. Und diese Menschen sollte man einfach aus dem Blickwinkel beobachten, dass man mal schaut, wie sind die Tagesabläufe, woher kommen diese Menschen, was haben die vorher gemacht, dann auch zu schauen, was machen jene, die in diesen Positionen schon mal gearbeitet haben, in den jeweiligen Unternehmen. Sind die aufgestiegen? Wenn ja, wohin? Wie schaut später ihr Tagesablauf aus? Wie schaut die Einkommenssituation aus? Kann man es von dieser jeweiligen Position sich verbessern? Und wenn manche Menschen aus Positionen gegangen sind, dann sich auch die Frage zu stellen, warum sind die, die gegangen sind, gegangen? Sind die aus eigene Initiative gegangen, haben sogar vielleicht die Firma verlassen oder sind sie innerhalb des Unternehmens aufgestiegen? Wohin? Haben sie sich selber ins Spiel gebracht oder sind sie vom System, von wem auch immer, geholt worden? Weil das sollte man deswegen anschauen, weil im Zweifel wird es bei einem selber auch so sein, wie es bis jetzt im Zusammenhang mit dieser Position war. Ich empfehle jüngeren Menschen auch jede Gelegenheit zu nutzen, um nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch in Berufe hineinzuschauen und zu sehen, wie ist denn die Tagesarbeit? Nicht die Marketingdarstellung, sondern was ist Daily Business? Ich habe das schon öfters erzählt, dass ich seit Jahren und Jahrzehnten eigentlich schon meist Kinder von Klienten, in den vergangenen Jahren auch meine Kinder, immer wieder mitnehme, gerade im Sommer, um einfach so einen Tagesablauf von morgens bis abends mitzuerleben. Alle Situationen, Gespräche, Vorbereitungen, Telefonate und so weiter, weil da bekommen die Kinder einen sehr guten Einblick, was denn da passiert. Und habe auch gestern wieder mal meinen Sohn mitgehabt in den ganzen Tag in vielen Gesprächen. Und es ist für mich faszinierend zu sehen, welche Fragestellungen bei ihm entstehen, was er sieht, welche Zusammenhänge er für sich daraus reimt und danach, was ganz wichtig, auch für mich wäre es sehr wichtig, dass wir das nachbesprochen haben, dass ich mir seine Argumente angehört habe. Er hat unglaublich gute Gedanken gehabt, hat mich wieder auf zwei, drei Ideen gebracht, die werde ich jetzt in den nächsten Wochen mal näher anschauen und wenn es funktioniert, dann werden wir ihn extra mal feiern, weil da war eine gute Idee dabei. Und ja, das ist immer wieder interessant. Man kann natürlich hineingehen und sagen, was will mir ein 14-Jähriger sagen? Ich weiß ja, wie mein Tagesgeschäft läuft und wie die Themen sind. Aber er bringt eine unglaublich frische und völlig andere Sichtweise mit und stellt recht naiv Fragen, wo im ersten Moment habe ich mir gedacht, was soll die Frage? Aber dann musste ich mir eingestehen, ja, ist eine sehr gute Frage. Aus diesem Blickwinkel habe ich es noch gar nicht betrachtet. Also, möglichst oft hineinschauen und sehen, wie ist es wirklich? Und dann erst eben auch sich die Frage stellen, würde ich mich mit dem, was täglich zu tun ist, auch wohlfühlen? In sehr vielen Jobs und Bewerbungsbeschreibungen wird immer nur marketingseitig so das Perfekte dargestellt, das Perfekte für irgendjemanden, aber es muss ja nicht sein, dass mir das tatsächlich auch gefällt. Auch bei Bewerbungen, nicht nur Kinder, sondern auch später, wenn man sich irgendwo bewirbt, empfehle ich, die Frage zu stellen, ob es die Möglichkeit gibt, mal einen halben Tag hineinzublicken. Und das Unternehmen sich anzuschauen und auch mit Menschen sich zu unterhalten, die jetzt nicht unmittelbar direkt im Bewerbungsprozess drinnen sind. Eine andere Frage, die gekommen ist, war, wie gehe ich mit arroganten Menschen um, mit arroganten Kollegen um? Naja, zuerst einmal muss man ganz ehrlich sagen, ist zu klären, wie weit sind wir im Abhängigkeitsverhältnis. Weil wenn ich abhängig bin und auf diesen arroganten Menschen angewiesen bin, werde ich möglicherweise die Themen ein bisschen anders behandeln müssen, als wenn ich nicht abhängig bin. Ich habe Ende der 80er Jahre, obwohl ich auch in der technischen Ausbildung herkomme, mit meiner damaligen Freundin, zwischenzeitlich meiner Frau, eine Zeit in der Schweiz in der Gastronomie verbracht. Und es war faszinierend, als Kellner in die Gastronomie einzutauchen. Und das Interessante war, dass dadurch, dass ich wahrscheinlich unabhängig war, ich war darauf nicht wirklich angewiesen, habe ich die ganze Arbeit deutlich lockerer und entspannter gesehen. Und wir hatten einen Gast, der von den anderen Kellnern gemieden wurde. Mit dem wollten sich nicht sehr, sehr viele abgeben und die sind ihm so richtig aus dem Weg gegangen. Der ist mit fast schon zerrissenen Jeans gekommen und mit dem Rad gekommen, nicht so wie die anderen mit dem Auto. Und wie gesagt, ich hatte einfach Spaß mit allen Gästen zu arbeiten, zu spielen und habe diesen Gast deswegen auch ganz normal und unvoreingenommen begrüßt. Irgendwann ist er ins Restaurant gekommen und wollte nicht mehr zu irgendjemandem, sondern hat gefragt, wo ist die Station von Janosch, und da will er sich dann hinsetzen. Die erfahrenen Kellner, die haben das nicht wirklich verstanden, und das war interessant, weil dadurch, dass ich viel lockerer die Situation genommen habe, war der auch zu mir dann nicht arrogant, sondern sehr, sehr nett und hat mir irgendwann gesagt: Herr Janosch, wissen Sie, Menschen, die tatsächlich Tiefe haben, die müssen dann den anderen das einerseits nicht zeigen und müssen auch nicht arrogant sein. Und hat sich ein recht gutes Gespräch auch mit dem so ergeben. Ich habe sehr hohe Trinkgelder dann von ihm bekommen. Das war meine Hauptmotivation in der Gastronomie als Kellner, nicht nur jetzt irgendeinen Lohn zu bekommen, sondern an der Höhe des Trinkgeldes habe ich für mich persönlich immer gemessen, just in time, sofort, wie gut ist es mir gelungen, mit diesem Gast jetzt auszukommen. Und das Interessante war, dass dann die alteingesessenen Kellner das mitbekommen haben, wie hoch die Trinkgelder werden, und haben versucht, dann, wenn der gekommen ist, den abzufangen. Und wie gesagt, da hat er immer wieder dann gesagt: ist aktuell der Janosch im Dienst und wo ist seine Station? Und da wollte er also hinkommen. Und dieses Bild hat mir gefallen, dass er gesagt hat: Herr Janosch, wirklich reiche Menschen sind nicht arrogant. Und diejenigen, die arrogant sind, ja, da müssen sie ein richtiges Bild dafür entwickeln, weil da steckt auch schon die Methode drin, wie man solche Menschen behandeln kann. Erstens, sich nicht blenden lassen. Das heißt, diese Arroganz ist sehr oft nur eine Oberfläche. Und schauen, was steckt tatsächlich dahinter. Also auf jeden Fall sich nicht blenden lassen. Und egal, welche Zahlen da auftauchen, welches Auto auftaucht, welches Auto, Aussehen auftaucht, auf jeden Fall alle Aussagen, die daherkommen, mal wirken lassen, vielleicht ein, zwei Tage nachdenken und erst dann reagieren. Ich sehe das sehr oft bei manchen Beratern, die zu aufgedreht um und um laufen, irgendwelche Geschäftspartner, auch private Personen, die mit dieser Arroganz sehr oft irgendetwas kompensieren. Man kann denen, und das hat meine Oma auch immer wieder gesagt, mit großem Mitleid begegnen und Rücksicht darauf nehmen, also dann Mitleid auch nicht zeigen, sondern Rücksicht darauf nehmen, dass sie aus irgendeinem Grund etwas kompensieren und ihnen helfen, quasi nennen wir es wie Mutter Teresa, wie einem kranken Menschen helfen und ja, diese Arroganz durchaus als Krankheit betrachten. Wenn wir heute mit einem kranken Menschen zu tun haben, dann bohren wir hier nicht nochmal nach, ärgern uns auch nicht, sondern haben Verständnis dafür, dass dieser Mensch krank ist und reagieren dann eben mit der notwendigen Distanz und haben Verständnis dafür. Ich weiß, das ist schwer, gerade dann, wenn man abhängig ist oder in einem eigenartigen Verhältnis zu diesem Menschen steht. Deswegen war meine erste Aussage, bevor man darauf kategorisch eine Antwort gibt, muss ich schon realistisch die Frage stellen, in welchem Verhältnis stehen wir zueinander. Die zweite Möglichkeit ist, wenn ich die Möglichkeit habe, tatsächlich dann einfach auf Distanz gehen und keine Konfrontation, keine Kontakte mit diesen Menschen zu suchen. Ich weiß, das fällt gerade jüngeren Menschen immer wieder ganz schwer, weil sie in Situationen, wenn jemand arrogant ist, dann gerade wenn sie auch so ein Persönlichkeitstyp sind, die hier aufbrausend sind und darauf reagieren wollen, dass man da eher in einen Konflikt hineingeht. Ja, das waren so die Fragen. Ich schaue noch, ob irgendeine Frage da ist. Ich habe diese Liste der Fragen, die ich nicht beantwortet habe, und irgendwie haben wahrscheinlich diese Fragen darauf gewartet, dass so eine Stimmung, so ein Tag aufkommt wie jetzt, damit ich die einbaue. Jetzt gestern hat mich die aktuelle Gurkensaisonfrage natürlich auch erreicht. Wie sehe ich das mit dieser Bargelddiskussion? Und ja, da muss ich auch dazu sagen, entweder, also das, was ich aktuell sehe, ist, dass es tatsächlich ein Sommerloch-Thema ist, dass sich hier jemand an der Diskussion jetzt festkrallt. Man kann das sehr polarisierend und angsterfüllt diskutieren, so wie es aktuell eben passiert, weil hier hauptsächlich Wählerstimmen gejagt werden. Man kann es aber auch sehr nüchtern und sachlich diskutieren. Und eine Folge von der Geizmentalität, weil die Menschen in vielen Bereichen überall Kosten minimalisieren und alles nach unten drücken wollen. Eine Folge davon ist natürlich auch, dass im Finanzsystem und gerade auch von den Banken sehr viele nebenbei mitfinanzierte Strukturen abgebaut werden, weil ja, alleine wenn es um die Bargeld zur Verfügungstellung, um Bankomaten in der Diskussion geht, dann muss man sagen, diese Dinge kosten natürlich Geld, nicht nur in der Anschaffung, sondern auch, damit die richtig betrieben werden. Und wenn auf der anderen Seite aber die Menschen dazu motiviert werden und an jeder Ecke, überall, immer permanent alles billiger, billiger, billiger haben wollen, dann schmelzen halt diese Puffer weg, wo man manche Dinge querfinanzieren konnte in der Vergangenheit. Ja, und deswegen ziehen sich halt Banken und Institute zurück und dann verschwinden die Bankomaten. Wenn man das haben will, dann passiert genau das, was man jetzt in manchen Regionen hat, ja, dass die Gemeinde sich hinstellt und sagt, gut, wollen wir gemeinsam das sicherstellen, dann finanzieren wir selber so einen Bankomaten. Man kommt dann drauf, und das ist auf der anderen Seite für die Banken natürlich ein Todesstoß, weil man dann drauf kommt, man kann heute Infrastruktur zur Verfügung stellen, ohne eine Bank zu haben. Das heißt, die Gemeinde geht dann her und sagt, okay, lieber Bankomatbetreiber, das sind ja mittlerweile auch nicht die Banken, die sind outgesourced, das sind eigene Unternehmen. Lieber Bankomatbetreiber, stellen wir einen Bankomaten zur Verfügung. Und nur weil dort Geld abzuheben ist, heißt das nicht, dass dahinter eine Bank stecken muss. Das erodiert die Banken nochmal zusätzlich. Und jetzt die Diskussion, ob man tatsächlich Bargeld benötigt oder nicht. Klar, wir sind mittlerweile so weit entwickelt und die technischen Möglichkeiten geben uns die Chance, nicht mehr die Scheine unbedingt zu brauchen. Viele sagen dann ja, aber mit den Scheinen bin ich unabhängiger, mit der ganzen Elektronik bin ich abhängig. In Wahrheit bin ich mit den Scheinen ja auch nicht unabhängiger, weil die muss auf der anderen Seite jemand akzeptieren, muss annehmen. Ich kann die Scheine in der Tasche haben und glauben, und es ist ein Gefühl, ich bin damit frei. Kleinere Beträge geben mir damit möglicherweise die Freiheit, aber größere Vermögenswerte in Bargeld, in Scheinen aufzubewahren, das ist sowieso nicht besonders sinnvoll. Ja, was ich davon halte, ich sehe, wie die Entwicklungen sind. Und gerade wenn ich die junge Generation, die nächste Generation mir anschaue und ich sehe die sehr positiv, weil sie sehr viele gute Ideen haben, dann ist zum Beispiel auch mit Bargeld und in der Zahlung, hat die nächste Generation überhaupt keine Berührungsängste damit, gar kein Bargeld in der Hand zu haben, sondern alles elektronisch zu machen, mit allen Vor- und allen Nachteilen. Und auch beim Bargeld können wir uns hinstellen und genauso alle Vor- und Nachteile aufzählen. In Summe gibt es hier keine Lösung, die nur Vorteile bringt. Ich bleibe auf dem Standpunkt, dass jeder das für sich selber realistisch zuordnen sollte. Und bei all den Diskussionen und aller Panikmache muss man sich selbst eben auch die Frage stellen, wie spielt sich mein Leben ab und wann und wo brauche ich tatsächlich aus welchen Gründen Bargeld. Und ja, man sieht es eher an der Diskussion. Es wird diskutiert, selbst wenn irgendwann gar niemand mehr Bargeld verwenden wird, wird es in unseren Strukturen nicht von heute auf morgen abgedreht, weil das ist nicht notwendig, dass man es abdreht. Dass die Kosten dafür steigen werden, ist irgendwie logisch, weil wenn eine Geschichte immer weniger verwendet wird, dann kann man nicht über die Menge und über die Skalierung die Kosten senken, sondern dann gehen die Kosten für die wenigen, die das dann verwenden, in die Höhe. Und dann kommt die nächste Frage, ist es mir das wert? Und wenn es mir wert ist, ja, dann werde ich das dann auch bezahlen. Und wenn es mir das nicht mehr wert ist, gibt es eine Schmerzgrenze, wo man irgendwann dann sagen muss, okay, dann steige ich halt auf elektronisch um. Irgendwie bin ich froh, dass ich jetzt die 20 Minuten oder ein bisschen mehr aufgenommen habe. Alle, die mich jetzt noch hören, denen danke ich, dass sie überhaupt in so einer Stimmungslage meinen Gedanken gefolgt sind. Mal schauen, wie es mir in den nächsten Tagen geht. Und dann werde ich versuchen, wieder stärker auch die aktuellen Kapitalmarktthemen aufzugreifen. Ich wünsche einen schönen Tag und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.